Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Heute in der Sendung Grundkurs des Glaubens setzen wir eine Reihe fort. Es geht um die 10 Gebote in dieser Reihe und heute sind wir sozusagen in der Mitte angelangt. Pater Lukas Temme, den ich nun ganz herzlich begrüße am Telefon. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Pater Lukas wird heute eben mit dem 5. Gebot in dieser Reihe fortsetzen. Du sollst nicht morden, lautet dieses 5. Gebot und das steht heute im Mittelpunkt. Pater Lukas Temme ist Passionist, er ist 2006 zum Priester geweiht worden, aber bereits 1997 bei den Passionisten eingetreten. Und Sie haben Ihr gänzliches Studium der Theologie in Österreich absolviert?
Ja, ich habe vorher einige Semester in München studiert.
Also auch die Beziehung zu Österreich ist vorhanden. Nun, wenn wir eben dieses 5. Gebot hernehmen, da hat es früher immer so, haben sich die Leute gedacht, naja, du sollst nicht töten, hat es ja früher oft gelautet. Und jetzt steht es aber im Katechismus der katholischen Kirche so drinnen, du sollst nicht morden. Und da denken sich viele, naja, das Gebot, das kommt für mich sowieso nicht in Frage, dass ich das in der Gewissenserforschung bedenken sollte, weil das tut ja kaum ein Mensch. Und dennoch haben sich gerade in der modernen Zeit zu diesem Gebot passend wirklich Abgründe aufgetan, was die gesellschaftliche Entwicklung anbelangt. Stichwort sage ich nur Abtreibung, Stichwort Euthanasie und vieles andere mehr. Aber davon werden wir eben in der heutigen Sendung von Pater Lukas Temme Näheres erfahren. Ich bitte um Ihren Beitrag.
Ja, gerne. Ja, liebe Brüder und Schwestern, ich begrüße Sie auch recht herzlich zu unserer monatlichen Sendung, der sich in diesem Monat mit dem wahrscheinlich logischsten, für uns logischsten Gebot beschäftigt. Du sollst nicht töten oder wie es im Urtext heißt, nicht morden. Es fällt uns auf, dass in den beiden Texten, also im Buch Exodus, genauso wie im Buch Deuteronomium, der Wortlaut gleich ist. Du sollst nicht morden. Nun sagen wir heute, du sollst nicht töten und meinen zunächst einmal den Mord, welches aber auch die fahrlässige Tötung mit einschließt. Aber ist das alles? Können wir das 5. Gebot auf den gewaltsamen oder fahrlässigen Tod beschränken? Und was ist mit den Kriegen oder Notwehr? Und ich denke, Themen wie Abtreibung, Sterbehilfe und sogar die Gentechnologie, wo finden die in diesem Gebot ihren Platz? Und ich denke, das sind noch lange nicht alle Aspekte, welche unter das 5. Gebot fallen. Sie sehen, auch hier lohnt es sich einmal genauer hinzuschauen und zu überlegen, ja, was möchte mir dieses Gebot eigentlich sagen? Oder besser noch, wovor möchte mich dieses Gebot bewahren? Ich möchte Sie jetzt einmal ein wenig provozieren. Warum eigentlich darf der Mensch nicht töten? Wenn wir Teil dieser Schöpfung sind und wie viele unserer Landsleute heute vielleicht auch meinen, nur den Verstand den Tieren voraus haben, dann müssten wir doch auch in der Lage sein, unsere Rechte mit Gewalt durchzusetzen. Das Recht des Stärkeren. Oder etwa nicht? Eigentlich habe ich Ihnen die Antwort in meiner provozierenden Frage schon gleich mitgeliefert. Wenn ich von Schöpfung gesprochen habe, dann schließt das doch oder setzt es voraus, dass es einen Schöpfer gibt. Und hier sind wir beim Eigentlichen. Wir sind Geschöpfe und nicht Schöpfer. Wir sind Geschöpfe und unserem Schöpfer Gott letztendlich verantwortlich. Denken Sie an die Frage in der Genesis, wie Gott Kain fragt, wo ist denn dein Bruder? Also auch die Verantwortung füreinander liegt nicht etwa in einer reinen Humanität begründet, sondern wiederum in Gott. Der Mensch versteht sich, sieht sich letztendlich immer nur dann im wahren Licht, wenn er in seiner Rückkopplung auf Gott steht. Wir werden einmal Rechenschaft vor ihm ablegen müssen, wie es mit unserer Nächstenliebe ausgesehen hat und aus welchen Motiven wir gehandelt haben. Aus diesem Grund, dass der Mensch Abbild Gottes ist, war es für das Volk Israel ganz klar, dass das menschliche Leben etwas Wertvolles, ja etwas Heiliges ist. Deshalb werden auch im Buch Genesis sehr harte Strafen angedroht, wenn es dort heißt, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut wird durch Menschen vergossen. Denn als Abbild Gottes hat er den Menschen gemacht. Genesis 9,6. Die Propheten, die deutlich machen, dass menschliches Leben mehr ist als die bloße Existenz, sondern auch ein menschenwürdiges Dasein mit einschließt. Deshalb liegt bei den Propheten sogar alles, was einem menschenwürdigen Leben des Menschen entgegensteht, auf dem Weg in Richtung Tötung. Dies überliefern auch einige Stellen des Neuen Testamentes. Denken Sie zum Beispiel an Matthäus, bei dem es heißt, verkauft man nicht zwei Spatzen für ein paar Pfennig, und doch fällt keiner von ihnen zur Erde ohne den Willen eures Vaters. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch also nicht, ihr seid mehr wert als viele Spatzen. Oder wenn Sie beim Apostel Paulus lesen, dort gehört die Tötung eines Menschen zu den schwersten Übeln, wie er im ersten Kapitel des Römerbriefes schreibt. Jesus schätzt das Leben so hoch, dass er das Sabbatgebot nicht nur bei Todesgefahr, sondern auch schon dann, wenn ein Mensch Leid erduldet, nicht mehr bindend findet, weil für Jesus das irdische Leben auf ein Leben bei und mit Gott hingeordnet ist und es so als Zeit der Bewährung für das ewige Leben gesehen wird. So lesen wir weiter im ersten Petrusbrief, wie er, der euch berufen hat, heilig ist, so soll euer ganzes Leben heilig werden. Ich denke, diese Einschätzung schließt im Blick auf Gott als den Gott der Lebenden die Ehrfurcht vor dem Leben, das Recht auf Leben und den Schutz des Lebens ein. Auf den ersten Blick könnte man sagen, dieses Gebot sei ein Grenzgebot. Es grenzt das Verhalten zum Mitmenschen ein. Wer diese Grenze überschreitet, bringt den Tod für den anderen, aber auch für sich. Denn der Tod der Sünde, wir sagen da immer so leicht, die Todsünde. Aber eigentlich ist es ja viel positiver gemeint. Es geht eigentlich um das Ja, nämlich um das Ja zum Mitmenschen, das im Ja des Menschen zu Gott und im Ja Gottes zum Menschen gründet. Ich finde es bedenkenswert, dass im Alten Testament das Ja zu Jahwe nur dann volle Gültigkeit hat, wenn es sich mit Gott der Welt und dem Menschen zudreht. Weil das Ja zu Gott und das Ja zum Menschen das Fundament bildet zu dem, was die Bibel Liebe nennt. Jesus überbietet dann noch die Vorgabe des Alten Testamentes, wenn er uns die Gerechtigkeit Gottes als liebendes Erbarmen bringt, wie es im Matthäus-Evangelium heißt, Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Doch Jesus weitet das Verbot des Tötens noch aus. Während sich im Alten Testament dieses Gebot auf das physische Töten bezieht, so sagt er weiter, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Wer aber jemanden tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Deshalb kann gesagt werden, wer seinen Mitmenschen hasst, der tut letztendlich nichts anderes, als ihn herabsetzen, beraubt ihm seine Würde als Geschöpf Gottes. Wie schon oben gesagt, hat dieses Verbot des Tötens, des Hassens und des Zürnens seinen letzten Grund im Liebesgebot, also im Hauptgebot. So, wie es bei Matthäus steht. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt den Propheten. Doch Jesus geht noch weiter. Er fordert nicht nur, dass wir unseren Nächsten, unseren Mitmenschen annehmen, sondern er fordert uns auf, selbst die Feinde zu lieben. Und es soll nicht beim Wohlwollen bleiben. Es muss das Wohltun folgen, also die ganz konkrete Tat. Wenn wir auf die Worte Jesu in der Gerichtsrede achten, wird davon einmal unser Heil abhängen. Ob wir es geschafft haben, diese Liebe in die Tat umzusetzen, oder ob es doch nur beim Reden geblieben ist. Sie kennen die Worte Jesu alle. Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Und wie schaut es damit heute aus? Im Laufe der Geschichte hat sich das Bewusstsein für dieses Gebot, du sollst nicht morden, etwas gewandelt. Wenn auch nicht der Wortlaut, das Verständnis ist anders geworden. Das Gebot, du sollst nicht töten, hat sich in dem Verständnis nach zur Bewahrung des Lebens schlechthin entwickelt. Der Fortschritt in Technik, Wissenschaft und Wirtschaft haben ein weites Gebiet für dieses Gebot eröffnet. Sie gerade auch die politischen Möglichkeiten haben uns gezeigt, welche große Freiheit der Mensch besitzt, aber auch gleichzeitig vor Augen geführt, welche große Gefährdung des Lebens darin steckt. Letztendlich liegt hier die Frage zugrunde, darf der Mensch all das tun, was er tun kann? Die Verantwortung des Menschen erstreckt sich auf das eigene Leben, auf das Leben der anderen, vom Anfang bis zum Ende, auf das friedliche Zusammenleben der Völker, der Nationen und auch die Bewahrung der Schöpfung hat hier ihren Platz. Man kann deshalb auch sagen, dass sich das fünfte Gebot nicht nur an den einzelnen Menschen richtet, sondern genauso an die Gesellschaft, an seine Strukturen, seine Organisationen. In allem geht es um die menschenwürdige und menschengerechte Bewahrung und Förderung des Lebens. Der Mensch ist aufgrund seines Lebens so zu gestalten. Für uns als Christen stellt sich, denke ich, die Frage, wie es uns gelingen kann, unser Ja zum Leben, unsere Liebe zum Leben, unsere Freude am Leben und unsere Ehrfurcht vor dem Leben heute in der Gesellschaft konkret werden zu lassen. Viele Menschen heute werden mit ihrer Auffassung der Würde des Lebens nicht mehr gerecht. Von einer Überbewertung des Körperlichen bis hin zur Leibvergötzung oder aber auch genau das Gegenteil, bis zu einer Leibverachtung. Doch unser christlicher Glaube sagt uns ganz klar, der Mensch ist in Leib und Seele zu sehen und eine Einheit in ihm. Als Geschöpfe Gottes ist uns unser Leben anvertraut und geschenkt worden. Wir sind darum mitverantwortlich für die Erhaltung unseres Leibes und unserer Seele. Wir leben heute in einer Gesellschaft, die Gesundheit an die oberste Stelle gestellt hat. Professor Manfred Lütz spricht sogar von einer Gesundheitsreligion, die sich in unserem Lande breit gemacht hat. Und damit hat er wahrscheinlich sogar recht. Gesundheit ist aber nicht das höchste Gut des Menschen. nicht ein gelingendes und in Gott verankertes Leben viel mehr wert als ein gesundes, aber nur auf sich gerichtetes Leben? In meiner Aufgabe als Krankenseelsorger ist es mir einmal passiert, dass ich zu einem behinderten Mann mittleren Alters musste, und in dem Gespräch stellte sich dann sehr schnell heraus, welches eigentlich sein größtes Problem war. Dass es ihm keiner zutraute, dass er glücklich ist. Er hat gesagt, ich werde von allen Seiten bemitleidet, aber eigentlich bin ich in meinem Leben doch glücklich, und das glaubt man mir nicht. Ich denke, dass dies ein Beispiel dafür ist, dass das Glück nicht nur auf die körperliche Gesundheit ankommt, dass Glück etwas tiefer liegt. Ein in Gott verankertes Leben ist, denke ich, die Ursache, die Voraussetzung für Glück. Ist den Gesunden genauso möglich wie den Kranken und den Behinderten? Doch der Leistungsdruck, der in unserer heutigen Gesellschaft das Maß angibt, den Ton angibt, lässt immer wieder das rechte Maß aus den Augen gleiten. Zum Beispiel der Sport. Sport ist wichtig für den Menschen, aber er kann auch den Menschen ruinieren. Ich denke da an die Doping-Skandale. Was wir wahrscheinlich gar nicht erwarten würden, ist, dass Dinge wie der Umgang mit Alkohol, der Umgang mit Medikamenten genauso unter dieses Gebot fallen, eben weil sie das menschliche Leben angreifen und zerstören können. Darum geht es uns alle an, wie man Jugendliche heute eine Alternative bieten kann zu diesem Partyrausch oder diesen Praktiken wie die des Komasaufens, wie wir ihnen Wege aufzeigen können in ein sinnvolles und geglücktes Leben. Und dies geht uns alle an. Liebe Brüder und Schwestern, im christlichen Glauben kann eine Hoffnung vermittelt werden, die aus Angst, Verzweiflung und Scheitern befreit. Diese Hoffnung ist in Jesus Christus Gestalt geworden. Wo lebendige Gemeinden sich am Evangelium und am Leben Jesu orientieren, können junge Menschen im Vertrauen hineinwachsen. Vertrauen, etwas, was heute viel zu kurz kommt. Fragen Sie sich doch einmal, wem vertraue ich wirklich? Christliche Nächstenliebe nimmt sich besonders derer an, die straucheln, die vielleicht gescheitert sind und selbst keinen Ausweg aus ihrer Not wissen. Sie erweist solchen Menschen etwas, was sie vielleicht noch nie erfahren haben: selbstlose Liebe. Ein weiteres Thema zu diesem Gebot wäre die Selbsttötung. Wir haben in unserem Land eine enorme Selbstmordrate. Doch eigentlich komisch bei unserem Wohlstand. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, in welchem Land der Welt die glücklichsten Menschen leben, was würden Sie antworten? Es ist Bangladesch, eines der ärmsten Länder dieser Welt. Dort geben die Menschen an, glücklich zu sein. Dort gibt es nach Umfragen die glücklichsten Menschen. Also ist der Wohlstand ja nicht gerade die Ursache des Glücks. Heute spricht man viel vom Recht auf Selbsttötung. Ich möchte Ihnen einige Argumente vortragen, warum Selbsttötung Sünde ist und abzulehnen. Da ist zunächst einmal das Argument der Freiheit, das besagt, dass die bewusst gewollte Selbsttötung als Akt der freien Entscheidung die Freiheit vorzeitig an ihr Ende bringt und dadurch in letzter Konsequenz das Andauern der gelebten Freiheit verhindert und Selbstannahme verweigert. Also durch die Selbsttötung setze ich der Freiheit, die ich nun mal habe, selbst ein Ende und beschränke sie wiederum. Ein anderes Argument ist die Geschöpflichkeit. Das besagt, dass derjenige, der sich selbst tötet, sich gegenüber Gott, dem wir unser Leben verdanken, verweigert und selbstmächtig die Zeit abbricht, die Gott ihm vielleicht sogar als Zeit des Heiles zugedacht hat. So ist die Verweigerung gelebter Freiheit zugleich eine Verweigerung Gott gegenüber. Bewusste und freiwillige Selbsttötung, auch wenn sie aus hohen Motiven geschieht, ist sittlich nicht gerechtfertigt. Freigewollte Selbsttötung, durch die jemand bewusst seine Autonomie dokumentieren will, ist ihrer ganzen Natur nach eine Absage an das Ja Gottes zum Menschen. Sie ist auch eine Absage der Liebe zu sich selbst, zum natürlichen Streben nach Leben und zur Verpflichtung der Gerechtigkeit und der Liebe gegen den Nächsten und die Gemeinschaft. Unser christlicher Glaube stellt der Verherrlichung der freiwilligen Selbsttötung eine im Glauben begründete Sicht des Lebens gegenüber. Unser Glaube lässt uns darauf vertrauen, dass Gott uns in jeder Situation unseres Lebens wieder einholen kann, sei diese Situation durch eigene Schuld oder misslungene Beziehung zur Umwelt entstanden. Gott gibt niemanden auf. Gott hat auch die Möglichkeit, das Ruder im letzten Moment noch einmal herumzureißen. Nach einer kurzen Pause wollen wir uns die anderen Formen der Fremdeinwirkung und Verfehlungen gegen das fünfte Gebot anschauen. Aber auch Fremdeinwirkungen wie Folter, Gewalt oder Todesstrafe stellt dieses Gebot als Sünde heraus. Eine schwere Bedrohung des menschlichen Lebens ist zum Beispiel die Folter. Weder die jüdische Tradition noch das Alte Testament gestattet die Folter. Paulus beruft sich auf sein römisches Bürgerrecht, das ebenfalls die Folter verbietet. Und die Kirche erklärt die Folter als eindeutig sittlich verwerflich. Sie steht im Widerspruch zur Würde des Menschen. Sie dient nicht der Wahrheitsfindung, sondern ruft nur Übel hervor und Leid. Das Gleiche gilt auch für die seelische Folter, wie zum Beispiel Gehirnwäsche, Drogen oder ähnliches. Genauso lehnt die Kirche natürlich die Todesstrafe ab. Immer wieder hört man die Einwände, dass es doch der staatlichen Autorität erlaubt sein müsse, Todesurteile zu verhängen und diese auch auszuführen. Doch fragt man die Leute nach dem Sinn der Todesstrafe, so bekommt man eigentlich fast immer die gleiche Antwort. Vergeltung, Sühne für die Tat oder Abschreckung. Manchmal kommt noch die Sicherung der Gesellschaft dazu. Doch wenn man mal auf die Vergeltung schaut, geht es dort doch eigentlich nur um die Tat, nicht aber um den Täter als Menschen und den hingerichteten Täter als Abschreckung. Ist das nicht menschlich verwerflich? Ob die Todesstrafe abschreckt, ist keineswegs bewiesen. Und unser Glaube lehrt uns trotzdem, dass kein Verbrechen so groß ist, dass der Täter sich mit Gott nicht versöhnen könne. er nicht umkehren könne. Der heilige Augustinus sagt, Gott liebt den Sünder und hasst die Sünde. Es geht also auch dann immer noch darum, dass es hier ein Mensch, ein Geschöpf Gottes ist, von Gott geliebt und angenommen. Vor diesem Hintergrund kann ein Christ, denke ich, nur schwer ein Verfechter der Todesstrafe sein. Doch je weniger ein Mensch sein Leben schützen kann, desto mehr ist er auf den Schutz durch andere und durch die Gesellschaft angewiesen. Das am meisten diesen schutzbedürftige Leben ist das Ungeborene und vielleicht auch das gefährdetste Leben in unserer Gesellschaft. Schon die Tatsache, dass gegenwärtig in vielen Ländern eine sehr hohe Zahl von Schwangerschaften durch die Tötung des Kindes beendet wird, deutet darauf hin, dass sich im Bewusstsein der Gesellschaft eine Veränderung zur Einstellung vom Wert des vorgeburtlichen menschlichen Lebens ausbreitet. Viele meinen, das noch nicht geborene Kind habe nicht die gleiche unantastbare Würde wie das Geborene. Es habe damit auch nicht das gleiche Recht auf Leben. Es fällt darum sittlich und rechtlich aus dem Tötungsverbot heraus. Hier muss man ganz entschieden dagegen halten. Eine Abtreibung ist immer die Tötung eines Menschen. Nach kirchlichem Recht zieht sich derjenige, der eine Abtreibung vornimmt, mit Erfolg ausführt, die Tatstrafe der Exkommunikation zu sich. Das Kriterium der Schutzwürdigkeit des menschlichen Lebens von der Empfängnis an spiegelt sich auch wieder in der Überzeugung, dass die Eltern in der Weitergabe des Lebens mit der Liebe Gottes, des Schöpfers, mitwirken und seine Liebe in der Welt weitergeben. Gott sagt Ja zum Leben, das die Eltern gezeugt haben. Deshalb ist eine Gesellschaft verpflichtet, alles zu tun, was möglich ist, um ein Ja der Eltern zu ihrem Kind zu fördern. Ich denke, dass sich hier unsere Gesellschaft fragen lassen muss, ob sie das tut, ob alles getan wird, Eltern für Kinder zu begeistern. Kinder sind nun mal ein Geschenk Gottes. Alle Christen sind aufgerufen, das Ihre zu tun, um diesem ungeheuren Unrecht ein Ende zu setzen. Viele christliche Organisationen, die sich für das Lebensrecht der Ungeborenen einsetzen, warten auf unsere Mithilfe. Und sicher muss jeder Christ einmal Rechenschaft darüber ablegen, wie er sich in dieser Frage eingesetzt hat. Es liegt ein Stück weit auch an uns, das Bewusstsein in unserer Gesellschaft für das ungeborene Leben für Kinder zu ändern, positiv einzuwirken, dass Kinder Geschenk sind und kein Armutsrisiko. Ein weiteres großes Unrecht unserer Tage ist die Euthanasie, die aktive Sterbehilfe, welche immer weiter in unsere Gesellschaft hineingetragen wird und als doch so menschenfreundlich dargestellt werden soll. Dabei verbirgt sich hinter diesen ach so scheinbar barmherzigen Gründen eigentlich zwei Gründe, die nicht dem Kranken, sondern die Gesellschaft im Auge haben. Es ist ein Fehler, wenn hier der Mensch nur nach seinem Funktionieren, seinem Nutzen beurteilt wird und auch hinter dem Argument, man will den Kranken nicht leiden lassen, versteckt sich oft nur die eigene Angst vor der Krankheit, vor dem Leiden, ja vor dem Tod. Wir brauchen heute keine Lösung wie die Euthanasie. Die medizinischen Möglichkeiten sind heute so weit gediegen, dass niemand mehr unerträgliche Schmerzen leiden muss. Wir brauchen ausgebildete Ärzte, die solche Therapien durchführen können, liebevolle Pflege für Kranke und Sterbende und natürlich einen lebendigen Glauben, der hinter Leid und Kreuz das Leben sieht, das Christus uns schenkt. Und das Bewusstsein, dass der Herr auch in diesem tiefsten Leiden bei mir ist, dass er mein Leiden und meine Krankheit mit an sein Kreuz genommen und geheftet hat. Doch auch die Verantwortung für die Schöpfung, denke ich, gehört mit in dieses Gebot hinein. Doch warum eigentlich? Da der Glaube an Gott als den Schöpfer der Welt deutlich macht, dass alles, nicht nur der Mensch, von ihm geschaffen ist, so ist die Natur die von Gott geschaffene und gewollte Kreatur. Sie ist weder aus sich selbst da, noch hat sie mystische, magische oder göttliche Kraft. Nach der Aussage der Bibel gehören zum Verhältnis des Menschen zur Schöpfung zwei Aspekte. Seine Gottebenbildlichkeit und seine Mitgeschöpflichkeit. Sie machen seine Würde vor Gott und seine Verantwortung für die Schöpfung aus. Aber die Bestimmung des Menschen, für sich und andere verantwortlich Sorge zu tragen, ist von Anfang an bis heute eine Geschichte des Versagens, des Irrtums und der Schuld, durch die auch die nichtmenschliche Schöpfung mit betroffen ist. Doch Gott verheißt, denken Sie an Noah und Abraham, dem Menschen und auch der Schöpfung immer wieder neue Hoffnung, um aus dem Elend der Sünde befreit zu werden. Dies wird im neuen Bund durch Jesus geschehen, wenn Paulus schreibt, auch die Schöpfung soll von der Sklaverei und der Verlorenheit befreit werden, zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis auf den heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Gott hat die Welt durch seinen Sohn neu geschaffen. Dies zeigt uns, wie kostbar in den Augen Gottes die Schöpfung, und zwar die ganze Schöpfung ist. Sie ist Schöpfung in Christus und sie ist von der Art, dass sie sich in ihr Christus zeigen kann. Zum Beispiel im Wasser der Taufe, im Brot und Wein bei der Eucharistie, im Öl der Salbung. Dort überall macht sich Schöpfung zum Dienst Gottes bereit. Gelassenes Vertrauen und Warten einerseits und wachsame Sorge für die Erde andererseits sind jene Einstellung und Haltung, die sich aus der Verkündigung Jesu ergeben. Deshalb sind wir aufgerufen, uns im Umweltschutz zu engagieren und unsere christlichen Werte der Schöpfungsethik auch einzubringen. Das fünfte Gebot will uns zu einer heute sehr unbeliebten Freiheit führen. Die Freiheit, auch das Leben der anderen als Geschenk zu sehen, den anderen als Partner, als Freund, ja als Mitmenschen zu sehen und nicht als Konkurrenten. Eigentlich die Erfüllung des Hauptgebotes. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Mord und Totschlag kommen doch, wenn wir ehrlich sind, aus einem eifersüchtigen Herzen, oder? Die heilige Theresia von Avila schon sagt uns über den Neid und das geistliche Leben Folgendes. Das Vergleichen ist der Tod des geistlichen Lebens. Sie sagt nicht, dass es etwas Gefährliches für das geistliche Leben ist. Nein, sie sagt ganz klipp und klar, es ist das Ende, es ist der Tod. Wer vergleicht, schaut nicht mehr auf Gott, sondern schaut nur noch auf den Mitmenschen. Und wie soll dann noch ein geistliches Leben möglich sein? Und das fünfte Gebot will uns zu einer großen Freiheit, will uns zur Freiheit Gottes gegen Gott gegenüber führen und uns öffnen für Gott und durch Gott dann auch für den Mitmenschen. Dieses Gebot will das leibliche, aber auch das seelische Leben schützen und bewahren. Denn auch die Verführung eines anderen ist ein Vergehen, weil die Sünde immer unfrei macht, immer einschränkt. So will uns dieses Gebot dafür bereiten, von der Liebe Gottes alles zu erhoffen. Denn die Liebe Gottes ist es, die all unser Sehnen und all unser Wollen vollenden kann. Hören wir zum Schluss dieses Vortrages, wie schon gewohnt, das, was unser jetziger Heiliger Vater uns mit auf den Weg geben möchte, zum fünften Gebot, was er uns dazu zu sagen hat. Der Heilige Vater gibt uns folgende Gedanken mit auf den Weg. Zweifellos ist ihm eine Urevidenz vorhanden, dass ich den anderen nicht umbringen darf. Selbst wenn ich vergessen habe, dass jeder Mensch ausschließlich in Gottes Verfügung steht, weiß ich zumindest, dass er ein eigenes Leben und Menschenrecht hat und dass ich mich am Menschsein als solchem vergehe, wenn ich ihn umbringe. In den Grenzfällen allerdings wird diese Einsicht, wie wir sehen, immer undeutlicher. Das gilt besonders für den Beginn der Existenz, wo das Leben noch schutzlos, ja, manipulierbar ist. Hier taucht die Versuchung auf, nach Nutzgesichtspunkten vorzugehen. Man will auswählen, wen man überlassen will und wen nicht, weil er der eigenen Freiheit und Selbstverwirklichung vielleicht sogar im Weg steht. Da, wo das Menschsein noch nicht in seiner äußeren Gestalt mit Rede und Antwort dasteht, da erlischt dann leicht das Bewusstsein für dieses Gebot. Dasselbe gilt für das Ende des Lebens. Man empfindet nun den Kranken, den Leidenden als lästig und redet sich ein, dass der Tod ja auch für ihn gut sei. Daraus wird der Vorwand, bevor es sozusagen zu schwierig wird, ihn ins Jenseits hinüber zu befördern. Und von da an geht es Stück für Stück weiter. Heute kommen erneut Gedanken der Menschenzüchtung hoch, die wir in einer unglückseligen Zeit bereits kennengelernt haben. Es entsteht die Überlegung, ob Menschen, die kein Bewusstsein mehr haben, keine sozialen Funktionen mehr erfüllen können, eigentlich wirklich als Menschen anzusehen sind. Die Weiterung geht relativ zügig voran, vor allen Dingen, wenn ich bei der Euthanasie anfange. Sofort taucht die Frage auf, ab wann ist ein Leben so dem Schmerz ausgeliefert, so beschwerlich in meinen Augen, dass ich es auslöschen darf. An den Grenzen des Lebens also erlischt dann allzu leicht dieses eigentliche menschenurtümliche moralische Bewusstsein, dass der Mensch über den anderen nicht verfügen darf. Umso mehr müssen wir gerade heute um diesen Inhalt des fünften Gebotes streiten, um das Gottesrecht auf das Menschenleben von der Empfängnis bis zum Tod. Soweit unser jetziger Heiliger Vater. Ich denke, diese Ausführungen können uns zeigen, wie gefordert wir heute in unserer Gesellschaft sind, das Leben, dem Leben eine Chance zu geben und uns immer wieder neu auf den zu verlassen, auf den einzulassen, der Leben in Fülle schenken kann. Dankeschön.
Grundkurs des Glaubens. Vorträge zu den 10 Geboten. Heute war eben der fünfte Teil. Das fünfte Gebot stand im Mittelpunkt heute bei den Ausführungen, bei den Betrachtungen von Pater Lukas Temme. Er ist Passionist. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Pater Lukas, für die Gestaltung dieser Sendung, für diesen Vortrag. Und ich möchte gleich an dieser Stelle jetzt noch einen Hinweis machen. nämlich die Fortsetzung dieser Reihe. Eben, es geht dann um das sechste Gebot im nächsten Teil dieser Reihe. Du sollst nicht die Ehe brechen. Diese Sendung wird am 13. November ausgestrahlt. Vielleicht noch eine ganz kurze Frage, Pater Lukas, Sie können mich noch hören.
Ja.
Eine ganz kurze Frage als Ergänzung, und zwar, wie steht es eigentlich mit der Wehrpflicht, wenn wir eben auf die Staaten schauen, auf die Bundeswehr, auf die Soldaten, die im Einsatz für das Land stehen, und wie sieht es damit aus, sozusagen mit einem gerechten Verteidigungskrieg?
Einem gerechten, also ich denke, die Frage, die ich jetzt zurückstellen möchte, ist ein Krieg jemals gerechtfertigt?
Ja, genau, das kann man sich in Frage stellen. Ja.
Aber die Verteidigung des Lebens hat natürlich Vorrang auch. Ne? Und die Kirche sagt das in ihren Ausführungen auch immer wieder. Die Verteidigung des eigentlichen Lebens, das Leben der Familie, ist durchaus gerechtfertigt dann.
Ja. Das ist sozusagen die Notwehr. Das betrifft ja auch jedes Exekutivorgan, wenn man die Polizei hernimmt. Die muss ja sozusagen auch das Gemeinwohl, das Leben der Gesellschaft schützen. Jedes Einzelnen als Gesamtes jetzt gegenüber ungerechtfertigten Angriffen.
Genau.
Das kann man so sehen. Also in diesem Fall wäre dann Töten als Schutzmaßnahme auch vor Gott gerechtfertigt.
Ja.
Gut, es gäbe natürlich noch vieles in der Tiefe und an Beispielen zu betrachten, aber wir wollen jetzt dieses Thema zunächst einmal für heute beschließen, und ich sage noch einmal ganz herzlichen Dank, Pater Lukas, und alles Gute, Gottes Segen. Ich bitte Sie, dass Sie uns noch auf den Weg mitgeben, den priesterlichen Segen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Segne euch auf die Fürsprache des heiligen Paul vom Kreuz, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören heute beim Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Und ich bedanke mich auch bei den Hörern von Radio Maria Südtirol. Ich verabschiede mich am Mikrofon. Bis zur nächsten Sendung. Martin Löschberger, auf Wiederhören.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole, 7615 515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525 von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.